Fragen Ihrerseits? Ich habe leider wieder die Anwesenheitsliste vergessen, aber ich fange es mit dem ein. Hallo. Schauen wir mal, nachdem wir heute kein Referat haben, wie lang das Ganze gehen wird. Ich werde Ihnen den Text vorstellen. Ich werde versuchen, den ein bisschen verständlich zu machen. Ich werde versuchen, das Argument, das ich sozusagen für ein recht starkes Argument halte, insofern es ein methodologisches Argument für eine bestimmte, für ein bestimmtes theoretisches Konzept ist. Ein methodologisches Argument, das sich aus diesen Gründen auch relativ gut diskutieren lässt, wo sich auch relativ gut Beispiele finden lassen. Das William Seeger natürlich in seinem Text nur in einem relativ begrenzten Rahmen diskutiert hat. Wenn sich die Literatur, falls Sie sich dafür interessieren, zu der Idee intrinsischer Eigenschaften anschauen, dann gibt es da einen Boost von Aufsätzen dazu, teilweise von sehr bekannten Leuten, die sich da auch, so auf einem streithaften Niveau sehr viel ausgetauscht haben, weil manche einfach behaupten, intrinsische Eigenschaften gibt es nicht, andere sagen, intrinsische Eigenschaften gibt es sehr wohl. Warum, wieso, weshalb, was kann man überhaupt darunter verstehen? Es gibt eine Wahnsinnsliteratur schon allein dazu, was überhaupt als intrinsische Eigenschaft verstanden werden kann oder wie man eine intrinsische Eigenschaft definieren kann. Ich werde Ihnen dazu ein paar Definitionen vorstellen. Einerseits welche, die Seeger anführt, die in der Regel von David Lewis, auf David Lewis' Paper Extrinsic Properties von 1983 zurückgehen, teilweise auf eine Definition von Ray Langton und David Lewis. Ray Langton ist eigentlich eine Kant-Forscherin und die Frage, ob es intrinsische Eigenschaften gibt, die sozusagen die Frage nach der Möglichkeit von intrinsischen Eigenschaften und der Definition von intrinsischen Eigenschaften, auf dieses Problem ist die Ray Langton dadurch gestoßen, dass sie sich mit Kants Kritik der reinen Vernunft und der Frage sozusagen nach dem Ding an sich auseinandergesetzt hat, insofern sie eine relativ kontroversiell diskutierte Kant-Interpretation vorgestellt hat, und zwar insofern, dass Kant gemeint hat, wir können mittels der naturwissenschaftlichen Methoden und auch empirisch nur auf extrinsische Eigenschaften von Gegenständen zugreifen. Wir können Gegenstände nur extrinsisch bestimmen. Insofern sagt er auch, diese extrinsischen Definitionen oder Bestimmungen von Gegenständen erschöpfen die Gegenstände nicht. Ergo haben wir es sozusagen nur mit Erscheinungen zu tun und wir haben keinen Zugriff auf die Dinge an sich, sprich die Dinge, wie sie in sich selbst sind. Und wie die Dinge in sich selbst sind, sozusagen unabhängig, und das ist eine wesentliche Charaktereigenschaft einer intrinsischen Eigenschaft, unabhängig von allem anderen, unabhängig von unserem Erkennen, das würde sozusagen dann ein Ding an sich auszeichnen. Insofern hat dann David Lewis mit dieser Ray Langton ein neueres Paper geschrieben, wo sie versucht haben, diese kontroversiell diskutierte Definition von intrinsisch irgendwie ein bisschen zu vertiefen. Und ja, ich glaube, das heißt dann Defining Intrinsicness oder so ähnlich. Habe es mir jetzt nicht gemerkt. Aber das auch sehr interessant ist und sehr gut ist, das aber wiederum angegriffen wurde. Also ich möchte Sie da quasi nicht langweilen mit irgendwelchen historischen Geschichten zu dieser Frage. Wie auch immer, David Lewis, William Seeger greift exakt auf diese Definitionen von intrinsisch zurück. Ich werde Ihnen noch zwei weitere vorstellen, die sich bei Dean Zimmerman finden. Dean Zimmerman ist ein Philosoph, der sich viel mit der Frage sozusagen nach der Kausalität, sozusagen von Kausalrelationen in Bezug auf das Körper-Geist-Problem auseinandergesetzt hat, aber auch mit Fragen personaler Identität, der aus einer sehr, sehr stark analytisch orientierten Richtung kommt und dessen Aufsätze aus diesem Grund auch ziemlich schwierig zu lesen sind, weil sie immer sehr, sehr viele Definitionen enthalten. Nichtsdestotrotz hat er einen Aufsatz geschrieben, der heißt Immanent Causation, und das Resultat dieses Aufsatzes ist eigentlich sozusagen, dass wir de facto nach seiner Analyse als kohärenteste Position einen Substanzdualismus vertreten müssen, weil es eben weil er aufzeigt, es gibt so etwas wie immanente Verursachung und das ist sehr kompliziert, ich glaube, ich habe es selber nicht ganz verstanden. Auf alle Fälle geht er da auch auf das Problem von intrinsischen Eigenschaften ein und gibt zwei Definitionen, die meines Erachtens irgendwie sehr gut sind. Bitte.
Wie heißt
Dean Zimmermann. Ja. Zimmermann, wieder Zimmermann, wieder Robert Zimmermann. Genau. Und das Paper ist Immanent Causation. Das ist wirklich, es ist 40 Seiten, da findet sich in den Philosophical Perspectives und ist wirklich sehr kompliziert zu lesen. Also ich habe es teilweise langweilig gefunden und teilweise ein bisschen zu übergenau, aber dennoch irgendwie, wenn man eine wirklich sehr fundierte und gut argumentierbare Idee von einem Substanzdualismus bekommen möchte, dann kann man das irgendwie dort finden, glaube ich. Mir hat das Paper selber jemand empfohlen und ich weiß nicht, ich war jetzt nicht so glücklich bei der Lektüre, aber auf alle Fälle haben sich darin zwei Definitionen von intrinsisch gefunden, die meines Erachtens irgendwie ziemlich konkret und sehr genau sind. Sie werden es eh sehen, ich stelle es Ihnen vor. Soweit, so gut. Wie gesagt, William Seeger bringt diese Definitionen in seinem Aufsatz um damit ein Argument für den Panpsychismus vorzustellen, das er für sehr stark hält und ich auch für sehr stark halte. Wie das genau funktioniert, wir haben es eh schon mal ein bisschen angesprochen, werden wir gleich sehen. So, jetzt müsste das nur noch funktionieren. So. Genau, Sie kennen das. Also es ist ein Argument für den Panpsychismus. Wir haben in letzter Zeit häufig Probleme oder zumehrt Probleme des Panpsychismus angesprochen, vor allem das Kombinationsproblem. Das Argument von den intrinsischen Naturen ist selbst keine Lösung von keinem der Probleme, die wir angesprochen haben, nichtsdestotrotz ein starkes Argument für die Annahme einer solchen Theorie. Wir haben schon andere Argumente für die Annahme einer solchen Theorie gehört. Das bekannteste ist eben Nagels oder Strawsons Kombination einer Zurückweisung von Emergenz und der Fundamentalität von Bewusstsein. Wie gesagt, im Wesentlichen fußen alle Folgeargumente auf Nagels, Strawson beziehungsweise eben der Idee von intrinsischen Naturen. Wie gesagt, es funktioniert in etwa so. Die Physik beschreibt mit ihren mathematischen Tools lediglich Relationen zwischen realen und theoretischen Entitäten, wie auch immer, und oder. Sie kann nichts über das innere Wesen oder Sein dieser Entitäten sagen. Im Wesentlichen kann man das auch, wie ich Ihnen gesagt habe, auch in gewisser Weise auf diese kantische Perspektive anwenden. Wenn wir uns auf Gegenstände oder Objekte beziehen, dann beziehen wir uns meistens nur oder dann bestimmen wir diese Dinge meistens nur in Bezug aufeinander. Also wir bestimmen sozusagen in der Naturwissenschaft in der Regel sozusagen Entitäten in Bezug auf andere Entitäten oder in Bezug sozusagen auf ihren Platz innerhalb einer bestimmten Struktur. Diese Idee kommt aus der Mathematik. Ich werde es Ihnen dann noch genauer vorstellen, was das besagt, falls Sie sich irgendwie noch kein Bild davon gemacht haben, wie es William Seeger präsentiert hat. Eine zweite Prämisse sozusagen des Arguments, es muss aber ein solches Inneres sein und etwas Qualitatives geben, sonst würde sich sozusagen nichts irgendwie in Relation setzen lassen. Das klingt zunächst etwas plump, kann man aber dann auch noch näher ausführen. Ich werde Ihnen auch zeigen, warum. Auch etwas, was wiederum, glaube ich, Dean Zimmermann in einem seiner Papers gebracht hat. Eine weitere Prämisse, das einzige intrinsische Sein, von dem wir wirklich wissen, ist Bewusstsein. Das ist ein Argument, oder diese Prämisse sozusagen, diese Idee geht auf eine Idee von Russell zurück, auf einen Aufsatz von 1911, geht es quasi um Relational Knowledge or Knowledge from Direct Acquaintance. Ich weiß jetzt nicht mehr den Titel genau, ich kann es Ihnen dann raussuchen. Auf alle Fälle Aufsatz von 1911, wo es genau darum geht, ist eigentlich, wenn wir fragen, von was haben wir wirklich evidentes Wissen, sagt er, Bewusstsein ist das, was wir eigentlich sozusagen als einzige intrinsische Qualität ausweisen können. Etwas, wovon wir unmittelbares Wissen haben, wovon wir nicht wiederum von außen oder in Bezug auf uns selbst irgendwie wissen. Das ist recht wichtig, weil die Definition von intrinsisch zumeist in einer negativen Form vollzogen wird, insofern es sich abgrenzt von dessen, was als extrinsisch oder als relational verstanden wird. Das hat auch zu kontroversiellen Diskussionen geführt, auf die ich hier nicht eingehen werde, weil es irgendwie zu langweilig ist. Die Conclusio aus diesen drei Prämissen ist ergo, alles muss eine Innenperspektive besitzen. So stellt es in etwa Sieger vor, so geht dieses Argument auch in etwa auf die Idee von Russell in seinem Analysis of Matter von 1927 zurück. Und so wird dieses Argument zumeist auch innerhalb dieser Diskussion des Panpsychismus gebracht. Das klingt jetzt alles recht platt. Gehen wir ein bisschen mehr ins Detail und schauen uns irgendwie die Argumentation konkreter an, weil so scheint mir das irgendwie noch nicht ein überzeugendes Argument zu sein. Sieger, ich zitiere ihn hier, sagt eben, dass wir auch in Bezug auf physikalische Entitäten, etwa ein Elektron oder irgendeinen anderen Partikel im Wesentlichen nur relationale Eigenschaften, bestimmen und über sozusagen die intrinsische Qualität wenig aussagen können. Er sagt eben weiters, als Argument dafür, dass Bewusstsein eine intrinsische Eigenschaft sein könnte oder ist, wenn wir uns das philosophische Problem sozusagen eines Beweises der externen Wirklichkeit, einen Beweis oder die Möglichkeit eines Beweises, den viele anzweifeln, genauso wenig wie man beweisen kann, dass die Außenwelt nur in Bezug auf mein Bewusstsein besteht. Ich glaube, beweisen ist da irgendwie wahrscheinlich ein Unsinn. Es geht um die Frage irgendwie der Kohärenz, wie man sozusagen bestimmte Phänomene besser erklärt und um das bessere Argument insofern. Kant selber hat irgendwie gesagt, das ist eigentlich ein Skandal sozusagen, dass die Realität der Außenwelt noch nicht bewiesen wurde, gerade er sagt so etwas und hat das versucht auch in seinem Refutation of Idealism in der Kritik der reinen Vernunft irgendwie zu zeigen, dass wir notwendig auf eine objektiv existierende Außenwelt referieren müssen, um Zugriff auf einerseits unsere Erinnerungen zu haben. Das ist der erste Teil dieser Refutation of Idealism oder Kritik am Idealismus, Zurückweisung des Idealismus oder beziehungsweise um sozusagen unserer selbst sozusagen bewusst zu sein, bedarf es auch sozusagen einer äußeren Wirklichkeit, auf die wir referieren. Das Argument ist ein bisschen komplexer, aber so in etwa funktioniert. Sie können es selber nachlesen, findet sich, glaube ich, relativ weit hinten in der Kritik der reinen Vernunft auf B235 oder irgend so etwas. Sieger sagt nun eben, dass es überhaupt das philosophische Problem sozusagen eines Beweises oder der externen Welt oder der Auffassung von der externen Welt ist ja eine Illusion, ist sie keine Illusion, können wir sie beweisen, können wir sie nicht beweisen, und die Kohärenz einer solipsistischen Position sozusagen, in Wahrheit könnte ich mich darauf zurückziehen und sagen, ich bilde mir das alles, sie sind zwar da, aber in Wahrheit sind das alles nur, Konstrukte sozusagen meines Bewusstseins. Und wenn sie sagen, ich kann sie nicht willentlich hervorbringen, dann greife ich auf die Idee des Unbewussten oder des Unterbewusstseins zurück und sage, mein Unterbewusstsein, dessen ich mir selbst nicht mehr bewusst bin, produziert das, was sich mir dann bewusst irgendwie darbietet, wie auch immer. Sozusagen eine solipsistische Position à la Descartes lässt sich sozusagen de facto nicht hundertprozentig ausschließen und es gibt dieses Problem oder es gibt diese Position, ergo, sagt er, das führt uns zu der Annahme, dass Bewusstsein sehr wohl eine intrinsische Eigenschaft ist. Wenn Sie sich sozusagen mit der Frage Bewusstsein als intrinsische Eigenschaft weiter beschäftigen wollen und dann sich noch die Definitionen anschauen, die ich Ihnen jetzt und die auch Sie dazu intrinsisch bringen, dann ist es sehr interessant, dazu Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie erstes Buch zu lesen, wo es im Wesentlichen um die Theorie der phänomenologischen Reduktion zur Gewinnung, das klingt jetzt alles sehr technisch, ich weiß nicht, nur für die, die sich irgendwie mit Husserl beschäftigen, zur Gewinnung sozusagen des phänomenologischen Residuums geht. Also das heißt, es geht eben darum zu zeigen, dass all das, wenn wir auf die Außenwelt oder auf Gegenstände referieren, dass da immer schon Seinssetzungen von uns mit im Spiel sind. Und genau diese Seinssetzungen sind eigentlich genau das, was irgendwie die Objekte unserer realen Welt ausmachen. Und er sagt eben, insofern ist quasi alles, was ist, immer schon innerhalb dieser Seinssetzungen, sprich innerhalb des Bewusstseins. Wobei eben Husserl sagen würde, es gibt eigentlich dieses Innerhalb und Außerhalb nicht mehr, insofern die Sphäre des Bewusstseins, die Idee, es gibt nur ein Innen, das ist das Bewusstsein, und ein Außen der externen Objekte sozusagen aufgelöst wird. Und da gibt es in Paragraph 49, glaube ich, ist es, dieser Ideen gibt es sozusagen die Vorstellung dessen, dass er sagt, in Wahrheit können wir die Außenwelt komplett durchstreichen. Es müsste kein Objekt existieren, auch wenn alles untergeht, das ist ein berühmter Paragraph in diesen Ideen, weil er einfach mit der Idee spekuliert, es bräuchte in Wahrheit gar nichts geben. Wenn es nur unser Bewusstsein gäbe, dann wäre trotzdem immer noch alles vorhanden, auch wenn es sonst nichts gäbe. Zumindest sozusagen als Gedankenexperiment im Anschluss an seine Idee der phänomenologischen Reduktion. Also wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, wenn sich das interessiert, sozusagen auch so quasi transzendentale Fragestellungen nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis, dann sind Husserls Ideen immer wieder ein reicher Schatz, um da was zu finden. Und genau das kann man auch in Wahrheit in Bezug auf den Zielertext in Anschlag bringen, wenn man fragt, ist Bewusstsein eine intrinsische Eigenschaft? So, was ist in Wahrheit eine intrinsische Eigenschaft? Also was können wir als intrinsisch irgendwie verstehen? Sieger gibt mehrere Definitionen, die meisten davon gehen, wie gesagt, auf den Text von David Lewis von 1983, Extrinsic Properties zurück. Manche gehen eben wie dieser zweite Dings, der wurde revidiert, der wurde eben dann sozusagen erneuert in dem Paper von 1968 mit der 98 mit der Ray Langton. Gehen wir sie einfach mal durch. Frage, was ist eine intrinsische Eigenschaft? Antwort 1 der Definition, eine intrinsische Eigenschaft von X ist eine Eigenschaft, die jedes Duplikat von X hätte. Damit kann man was anfangen. Angenommen, man würde sie duplizieren, dann müsste es eigentlich jemanden geben, der sozusagen dieselben intrinsischen Eigenschaften hätte wie sie. Schwierig. Geht das? Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Beziehungsweise stellen wir es uns sozusagen mit einem lebensweltlichen Objekt vor. Nehmen wir einfach einen Ball, einen roten Ball. Rot sein ist eine intrinsische Eigenschaft. Dieser Ball liegt 3 Meter von einem Schwein entfernt, ist eine extrinsische Eigenschaft. Jedes Duplikat dieses roten Balles müsste die Farbe Rot haben, aber jedes Duplikat dieses Balles müsste nicht notwendig 3 Meter von einem Schwein entfernt liegen. Ein echtes Duplikat, wenn Sie sich das mal so vorstellen. Das sind sozusagen Intuitionen, wenn Sie sich sozusagen mit der Diskussion zu intrinsischen Eigenschaften auseinandersetzen. Die Leute finden Beispiele zu allem, ja, das ist, und können auch alles widerlegen. Philosophen sind sehr, wie der William Sieger eh auch selbst geschrieben hat, ich weiß nicht genau, wie er es umschrieben hat, aber er sagt, Philosophen lassen sich alles Mögliche einfallen, um andere Leute zu widerlegen. Insofern lassen wir es gut sein, nehmen wir diese Definitionen hin, das hilft uns schon sehr viel, um damit weiterzuarbeiten und sozusagen das Intrinsic Nature Argument zu entwickeln. Antwort 2 deswegen, eine intrinsische Eigenschaft von X ist eine Eigenschaft, die X auch hätte, wenn es das einzig existierende Objekt wäre. Auch hier wiederum, ich könnte existieren, auch wenn sonst nichts existiert. Das wäre sozusagen die Idee, die ich Ihnen von Husserl vorgestellt hätte. Und zwar ich im Sinne von all das, was sich sozusagen in meinem Bewusstsein befindet. Es könnte sein, dass die Wirklichkeit eine Illusion ist, es könnte sein, dass ich so wie in der Matrix-Vorstellung in irgendeinem Kokon drin bin und so weiter, und all das, was existiert, ist sozusagen lediglich nur das, was in meinem Bewusstsein ist. All das, was in der wirklichen Welt unter Anführungszeichen passiert, ist quasi irrelevant. Mein Residuum des bewussten Wahrnehmens würde dadurch nicht gestört werden. So zumindest diese Idee. Nehmen wir das Beispiel des roten Balles wieder her. Rot sein ist eine Eigenschaft, die X auch hätte, oder der rote Ball eben auch hätte, wenn es nicht 3 Meter von einem Schwein entfernt liegen würde und dieses X, also der rote Ball, auch hätte, wenn es gar keine Schweine geben würde und wenn es gar keine Menschen geben würde und wenn es gar keine Welt geben würde. Wiederum auch hier sehr kontroversiell, gibt es die Farbe Rot unabhängig von unserer Wahrnehmung der Farbe Rot, bla bla bla, das können wir jetzt mal außen vor lassen. Nehmen wir einfach nur das Beispiel, es geht hier nur um intrinsische Eigenschaften, ja, das muss ich auch betonen, es geht hier mal in der Definition um intrinsische Eigenschaften, nicht um intrinsische Wesen, um intrinsische Naturen, das ist wichtig mal, dass man das unterscheidet. Wir reden hier mal nur über Eigenschaften. Wenn wir über Bewusstsein dann in weiterer Folge reden werden, werden wir drauf kommen, dass Bewusstsein keine Eigenschaft ist. Oder zumindest nicht die typische Eigenschaft wie zum Beispiel Masse, Spin etc. von physikalischen Objekten, die wir ebenfalls als fundamentale Eigenschaften annehmen würden. Gehen wir weiter zur Antwort 3. Antwort 3, was ist eine intrinsische Eigenschaft? Eine intrinsische Eigenschaft von X beruht darauf, wie X ist und nicht wie irgendein anderes Objekt außer X ist. Wiederum vollkommen egal, ob sie gute Laune haben, schlechte Laune haben, ob sie bösartig sind, gutartig sind, was für Auffassungen sie auch immer vertreten, ich und mein Wesen, sozusagen mein Bewusstsein wird davon nicht tangiert werden, so die Idee. Nehmen wir den roten Ball wieder her, unabhängig, ob das Schwein, zu dem der rote Ball in Relation steht, blau ist, grün ist, gelb ist, Flügeln hat oder keine Flügel hat, der Ball ist rot. Es geht nur darum, wie der Ball ist, das ist sein Rotsein, unabhängig davon, ob es jetzt in irgendeiner Form zu einem Schwein in Relation steht, 3 Meter daneben liegt, 5 Meter daneben liegt, das Schwein rot, blau oder was auch immer ist. Insofern lässt sich sagen, dass eine extrinsische Eigenschaft eine Eigenschaft ist, die X nur in seiner Beziehung zu anderen Objekten hat, sprich eine relationale Eigenschaft. Relationale Eigenschaft, das ist etwas, worauf William Sieger noch eingehen wird, und zwar in seinen Gegenargumenten zu der Idee von intrinsischen Naturen, zu der ich gleich kommen werde. Zunächst möchte ich Sie einfach nur ein bisschen mehr verwirren und Ihnen 2 Definitionen von Dean Zimmerman vorstellen, die für mich, wenn Sie so wollen, ich finde sie relativ konkret und ich kann damit irgendwie was anfangen, weil sie für mich das, was vorher in 3 sehr ungenauen Sätzen gesagt wurde, hier in 2 sehr umfassenden Definitionen ziemlich konkret festlegen. Lesen Sie sich die Sätze da oder die Definitionen ein paar Mal durch. Sie werden sehen, auch wenn Sie es zum 5. Mal durchlesen, werden Sie es noch nicht verstanden haben. Mir ist es genauso gegangen. Ich habe sie auch einige Male durchlesen müssen, bis ich diesen sozusagen komplexen Zusammenhang irgendwie erklärt habe. In Wahrheit ist er sehr einfach und beschreibt im Grunde genommen genau das, über was ich irgendwie geredet habe. Nehmen wir das so. Lesen Sie es mal durch und ich zeichne Ihnen dann dazu was auf. Wenn ich eine Kreide hätte. So.
Entschuldigung?
Ja. Bitte. Das bedeutet einfach nur, genau dann, wenn etwas die Eigenschaft Q hat oder eben nicht Q hat. Ich formalisiere es Ihnen dann noch, um Sie noch weiter zu verwirren, aber ich sage es Ihnen dann auch, wie man das liest. Ich weiß nicht, ob das noch immer so der Fall ist, wenn Sie Vorlesungen beim Kollegen Nagel besuchen. Der hat vor allem so Geschichtsvorlesungen gehalten, zu Überblicksvorlesungen zu bestimmten Themen in der Geschichte der Philosophie und hat meistens so einen Überblick gegeben über Aristoteles und über Kant, die Neuzeit bis zu Moderne, meistens dann auch noch mit postmodernen Facetten irgendwie gespickt, das Ganze. Und der war immer sehr gut vorbereitet, das war immer sehr angenehm, ihm zuzuhören. Und das Tolle war immer, wenn man in den Vorlesungssaal gekommen ist, auch wenn man 20 Minuten vorher gekommen ist, ist er immer schon da gestanden und hat zwei von diesen Tafeln, die aber in diesem großen Vortragssaal circa den doppelten Umfang haben oder den dreifachen, vollgeschrieben. Also er war dann immer schon ganz unten und fast fertig. Und das war quasi die ganze Vorlesung auf der Tafel sozusagen noch einmal reproduziert. Das hat mich immer sehr beeindruckt, einfach weil man sozusagen immer schauen konnte und schauen konnte, wo er ist und so weiter. Und ich mir immer gedacht habe, Wahnsinn, der steht immer schon eine Dreiviertelstunde vorher da und kritzelt auf die Tafel. Das, was ich eigentlich auch schon vorher hätte jetzt machen können, aber nicht getan habe. Was Zimmermann da macht, ist einfach nur, er sagt, wenn X die Eigenschaft B hat, dann gibt es keine Eigenschaft Q, die X notwendig braucht, um P zu haben. Und die zweite Definition sagt, wenn X eine Eigenschaft P hat oder wenn P intrinsisch ist, dann gibt es, dann muss es nicht der Fall sein, Moment. Nein, Blödsinn, genau so ist es, Entschuldigung. Wenn X die Eigenschaft B hat, oder wenn P eine intrinsische Eigenschaft von X gibt, dann ist es, dann kann oder kann nicht X auch die Eigenschaft Q haben. Und wenn X die intrinsische Eigenschaft B hat, dann kann oder kann nicht es der Fall gewesen sein, dass X auch Q gehabt hat. Ein Beispiel, Zimmermann bringt eben dieses Beispiel mit dem roten Ball. Zum Beispiel rot sein und, also er bringt nicht das Beispiel mit dem roten Ball, aber er bringt das Beispiel rot sein. Rot sein und 3 Meter von einem Schwein entfernt sein, ist sozusagen für das Rotsein irrelevant. Rot sein oder 3 Meter von einem Schwein entfernt sein oder rot sein oder nicht 3 Meter von einem Schwein entfernt sein, wäre genau das, was sozusagen diese Formalisierung besagt und was sozusagen dieser Satz besagt. Und im Übrigen eigentlich auch sozusagen das Zweite. Nur ist das Erste, die erste Formalisierung sozusagen, oder das Erste bezieht sich auf zeitliche Teile und das Zweite bezieht sich auf räumliche Teile. Sprich, es braucht nichts außer mir zu existieren, wie eben dieses Schwein, um diese intrinsische Eigenschaft zu haben des Rotseins. Könnte man fragen, was wäre dann in diesem Fall eine extrinsische Eigenschaft? Eine klassische extrinsische Eigenschaft wäre zum Beispiel Verwandtschaftsrelationen, wie zum Beispiel Vater sein oder 2 Söhne haben, beziehungsweise Vater sein oder nicht 2 Söhne haben, sind quasi, da ist sozusagen das Söhne haben notwendig für das Vater sein. Ergo hält diese Definition nicht, denn es muss eine Eigenschaft Q geben, damit jemand Vater ist. Sprich, es muss, wenn jemand Vater ist, dann muss er auch die Eigenschaft haben, 2 Söhne zu haben. Genauso wie es in Bezug auf die räumliche Definition so ist, dass wenn jemand die Eigenschaft hat, ein Vater zu sein, dann muss es etwas geben, das sozusagen ein Sohn ist, oder es muss zumindest etwas existiert haben, das ein Sohn ist, damit jemand ein Vater sein kann. Sie sehen, ich bin selber nicht ganz fest mit solchen Sachen. War das jetzt irgendwie halbwegs anschaulich? Haben Sie sozusagen, habe ich Ihnen sozusagen intuitiv klar machen können, worum es sich bei einer intrinsischen Eigenschaft handelt und worum es bei diesen Definitionen geht? Ja, bitte. Oder war es falsch, was ich formuliert habe? Weil manchmal sage ich auch, Regenwürmer kann man teilen und dann haben beide sozusagen, liegen beide weiter, aber das stimmt nicht. Ja, bitte zuerst Sie.
Dann. Ich wollte nur eine Verständnisfrage stellen. Wenn der Vater braucht notwendig einen Sohn, dann wäre A erfüllt und A soll nicht erfüllt sein.
Dann wäre die 1, also nein, wenn der Vater braucht notwendig einen Sohn, ergo trifft die Definition nicht zu. Vatersein ist kein intrinsisches, weder zeitlich noch räumlich.
Aber das bezieht sich auf diesen Unterpunkt A, oder?
Nein, wieso? Ich kann auch Vater sein, wenn mein Sohn schon gestorben ist.
Ich stelle ja Dietor Wilhelm.
Ja, genau, wenn er eben. Das verstehe ich nicht.
Also,
es ist entweder der Fall oder es ist nicht der Fall. Wenn mein Vater sein, für eine intrinsische Eigenschaft ist es egal. Ist es egal, ob er es hatte oder haben wird.
Ja.
Das ist in Bezug auf die Zeitlichkeit. Und es ist sozusagen irrelevant, ob es jemals der Fall war, dass es gehabt hat oder dass es jemals der Fall sein wird, dass es haben wird.
Ich frage noch mal einen zweiten Teil auch dazu. Ich habe schon, dass Vater und Sohn auf sich auf A bezieht und bei einer Witwe zum Beispiel, da bezieht sich es auf B.
Ich glaube, es ist Vater. Vatersein lässt sich sowieso nicht auf diese Definition anwenden, weil es notwendig ist, schon allein, dass die Eigenschaft, einen Sohn zu haben, notwendig damit verbunden ist, mit der Definition ein Vater und mit der Eigenschaft ein Vater zu sein. Ergo trifft weder A zu, noch trifft B zu.
Okay, da muss ich noch denken.
Und bei D ist es genau dasselbe. Es muss etwas existiert haben oder existieren oder zukünftig existieren, damit ich sagen kann, ich bin ein Vater oder ich werde ein Vater sein. Vater sein ist quasi eine Eigenschaft, die immer in Bezug auf etwas steht. Egal, ob es jetzt quasi etwas ist, das existiert oder eine Eigenschaft ist, die ich noch zusätzlich haben muss, zu der Eigenschaft Vater zu sein, die quasi mein Vatersein in irgendeiner Form expliziert. Auch wenn es eine Tautologie ist, wenn man sagt, Vatersein bedeutet Kinder zu haben. Das ist eigentlich eine Tautologie. Also man kann zumindest ein analytisches Urteil, das keinen Erkenntnisgewinn bringt. In jedem Fall treffen beide Definitionen nicht zu und vielleicht sollte ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Wie gesagt, ich finde sie ziemlich komplex und schwer zu verstehen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, schaut irgendwie gut aus und ich zeige es Ihnen vor allem. Ich habe bislang keine bessere gefunden, weil alle anderen sind irgendwie so verstreut, diese Definitionen, die bringen eigentlich beides ziemlich genau auf den Punkt. Sie sagen im Grunde genommen das, was Lewis auch sagt. Es ist für eine intrinsische Eigenschaft ist es irrelevant, ob etwas existiert oder nicht existiert, ob etwas existiert hat oder nicht existiert hat, ob etwas existieren wird oder nicht existieren wird. Das ist das eine. Und es ist irrelevant, ob ich eine Eigenschaft habe oder nicht habe, haben werde oder nicht haben werde, gehabt habe oder nicht gehabt habe. Sozusagen, also einerseits im zeitlichen, andererseits im räumlichen Sinne, sozusagen, wenn man das so verstehen will. Es ist irrelevant. Die intrinsische Eigenschaft wird sich dadurch nicht ändern. Und genau das soll sozusagen das auszeichnen, was wir mit intrinsisch bezeichnen. Ergo, jetzt stellt sich die Frage, wäre Bewusstsein sozusagen ein guter Kandidat, diese Definition irgendwie zu erfüllen? Ich würde vorschlagen, gehen wir mal das Referat quasi durch. Sieger ist natürlich der Ansicht, wenn Sie den Text gelesen haben, dass Bewusstsein sehr wohl ein guter Kandidat ist, um diese Eigenschaften eines intrinsischen Wesens sozusagen zu erfüllen. Ich glaube aber, das lässt sich ziemlich gut diskutieren und genau, ich bin mir sicher, es gibt Leute hier, die an dem zweifeln würden. Sieger nennt zwei historische Positionen, die sich irgendwie mit diesem Argument der intrinsischen Qualitäten oder des intrinsischen Wesens auseinandergesetzt haben. Er nennt einerseits Leibniz, der meint, auf den geht eigentlich diese Idee von intrinsischen Qualitäten zurück. Jede Monade enthält intrinsisch die Information des gesamten Universums alle relationalen Eigenschaften sind bestimmt durch die intrinsischen Eigenschaften der Relater. Das rührt von der Idee her, dass jede Monade in sich sozusagen das gesamte Universum widerspiegelt. Ich muss zugeben, ich habe mich relativ lange und ziemlich intensiv mit Leibniz mal auseinandergesetzt und ich muss zugeben, ich habe leider seine Philosophie noch nicht durchschaut oder sein System noch nicht durchschaut. Mir war es zu kompliziert und ich werde mich irgendwann mal wieder dran wagen, aber selbst das Studium sämtlicher Schriften haben mir irgendwie keine Idee davon vermittelt, was tatsächlich zum Beispiel unter Monade zu verstehen ist, weil in Wahrheit gibt es sozusagen eine nach Leibniz eine unglaubliche Vielzahl an Monaden. Jede Substanz, sei sie noch so klein, und Substanz bedeutet eben vom Subsistere selbstständig sein und so weiter, braucht nichts anderes, um zu existieren. Insofern besteht unser Universum aus einer wahnsinnigen Anzahl Zillionen von Monaden. Und diese Monaden sind aber in sich hierarchisch sozusagen strukturiert und ihr selbst, sozusagen ihr Bewusstsein, wäre eine Monade. Wohingegen ihr Körper selbst wiederum auch aus einer Vielzahl von Monaden zusammengesetzt ist, die natürlich alle in Bezug sozusagen hierarchisch auf die jeweils höhere Monade stehen. Sie stehen in letzter Instanz sozusagen in Relation zur größten, zur Übermonade, das ist natürlich der liebe Gott, und alle anderen materiellen sozusagen, also materiell gibt es eigentlich nicht, Leibniz ist ein Idealist, alle anderen Monaden, die sozusagen ihre Umwelt und sich selbst sozusagen als diesen Körper irgendwie konstruieren, sind wiederum für sich genommen, spiegeln auch das gesamte Universum wider, haben auch eine eigene Perspektive und so weiter und subsumieren sich aber sozusagen unter ihrer Schirmherrschaft, der Übermonade. Leibniz entgeht natürlich dadurch dem Kombinationsproblem, insofern er sagt, sie selbst sind eine eigenständige Monade, sie sind nicht abhängig von den Monaden, die sie sozusagen organisieren. Es ist unabhängig, ob es da jetzt noch weitere Monaden gibt oder nicht, sie bestehen für sich allein, ja. Was ich eben damals nicht ganz verstanden habe oder was mir auch jetzt noch nicht ganz eingängig ist, worin besteht sozusagen die Notwendigkeit dann oder worin besteht der Lösungsansatz der Idee von Monaden, wenn ich da jetzt zwischen den einzelnen Monaden, die meinen Körper konstituieren und die Monaden, die mich selbst konstituieren, keinen notwendigen Zusammenhang herstellen kann, weil das ist ja im Grunde genommen das Leib-Seele-Problem einerseits. Und andererseits natürlich kommt man dadurch in extreme Erklärungszwänge, was das Verhältnis von jede Monade spiegelt sozusagen in sich selbst das gesamte Universum wider. Was bedeutet das sozusagen? Leibniz versucht das irgendwie mit der Idee von etwas bewusst haben und etwas nicht bewusst haben sozusagen. Der Unterschied zwischen Perzeption und Aperzeption. Aperzeption ist quasi etwas Bewusstsein, Perzeption sind quasi alles mögliche. Perzeptionen kann ich auch haben, ohne mir dessen bewusst zu sein. Ja. Alles sehr kompliziert, ich mag Sie da auch nicht weiter verwirren. Sie sehen, ich komme dann, wenn ich über sowas rede, immer zu solchen anderen Sachen und schweife irgendwie ab, das ist nicht gut. Wie auch immer, so viel dazu. Trotzdem, nichtsdestotrotz geht auf Leibniz die Idee zurück, dass eben dadurch, dass die Monade in sich immer schon das gesamte Universum befasst und somit auch alle Relationen, die innerhalb dieses Universums bestehen, umfasst, diese Relationen derivativ sind von den intrinsischen Relationen, die die Monade selbst sozusagen ausmachen. Sprich, all das, was wir sozusagen, in Wahrheit ist das sozusagen ein guter Idealismus oder auch ein schlechter, je nachdem, wie man es beurteilt. In Wahrheit ist es so, wie ich letztes Mal mit dem Kollegen geredet habe, alles, was ist irgendwie für mich, er nimmt sozusagen dieses Essay Percipi von Barclay ernst, alles, was ist für mich und alles, was ich sozusagen als unabhängig von mir setzt, ist wiederum nur in diesem für mich sein als unabhängig gesetzt. Sprich, sämtliche Naturgesetze, sämtliche Relationen, die ich zwischen Gegenständen herstelle, sind abstraktiv gewonnen, sind abstraktiv gewonnene Begriffe und Relationen, die ich dadurch feststelle, dass ich zwei Ereignisse beobachte und diese Beobachtung dann sozusagen als absolut setze, von meinem Wahrnehmen abstrahiere in eine formale sozusagen formalisiere, in eine formale Relation presse und sage dann, dass diese formale Relation auf viele, viele, viele andere Ereignisse innerhalb sozusagen meiner bewusst gehabten Erscheinungen zutrifft. Das wäre sozusagen die Methode, die wahrscheinlich dahinter steht. Nichtsdestotrotz sind trotzdem alle Relationen, die sich darin finden, Relationen, die nur innerhalb dieses Bewusstseins und nur innerhalb sozusagen meiner Perzeptionen und Aperzeptionen da sind. Jetzt hat der Kollege gesagt, wie lässt sich das vorstellen, ich rufe meinen Freund, ich sehe meinen Schreibtisch in der Früh, gehe außer Haus und ich kann meinen Freund anrufen und kann sagen, hey, dieser Schreibtisch ist noch immer da. Leibniz wird sagen, auch hier wiederum, all das spielt sich nur innerhalb sozusagen dieser Sphäre des Für-mich-Seins ab, denn diese Sphäre beschließt auch notwendig, dass ich sozusagen Perzeptionen habe, die mir sozusagen nicht unmittelbar zugänglich sind, was natürlich ich zugegebenermaßen als ziemlich komplizierte und sozusagen ziemlich absurde theoretische Annahme annehmen müsste, ja, dass Ihnen irgendwie unbewusst doch irgendwie bewusst ist oder dass da ist in Ihrem Bewusstsein, dass Ihr Freund jetzt sozusagen zu dem Schreibtisch geht und den Schreibtisch für sich sieht, obwohl Sie de facto hier sitzen und aperzeptiv sozusagen meinem Outing hier sozusagen folgen. Wie gesagt, das führt zu teilweise absurden Annahmen, teilweise zweifelhaften Annahmen. Nichtsdestotrotz, Leibniz hält die Idee, dass relationale Eigenschaften derivative Eigenschaften von intrinsischen Eigenschaften sind. Moore, George Edward Moore, jemand, der sich sehr intensiv mit dem Idealismus beschäftigt hat, ausgehend des 19. Jahrhundert und glaube ich auch noch über Idealismus dissertiert hat, der dann aber nichtsdestotrotz sozusagen ein großer Skeptiker des Idealismus geworden ist und zeitlebens versucht hat, Beweise für die reelle Existenz einer Außenwelt zu finden und auch sehr viel Zeit darauf verwendet hat, idealistische Positionen zurückzuweisen. Er hat sie sehr gut gekannt, er hat Argumente entwickelt und er hat sich natürlich auch mit der Frage sozusagen nach intrinsischen Eigenschaften auseinandergesetzt, insofern diese methodologisch gesehen zumindest ein interessantes Argument für eine idealistische Position jetzt zum Beispiel wären und er das eben sozusagen ausschließen wollte. Sein Argument gegen intrinsische Eigenschaften ist, dass intrinsisch identische Dinge, eben nach dieser Definition etwas, ist dann eine intrinsische Eigenschaft, wenn jedes Duplikat von X sie auch hätte. Sagt, jede intrinsisch identische Eigenschaft müsste auch eigentlich numerisch identisch sein, insofern gibt es eigentlich gar keine echten Duplikate, weil das lediglich die Selbstidentität eines Dings mit sich selbst ausdrückt. Wäre sie es nicht, wäre eine intrinsische Eigenschaft, sozusagen, nicht die numerische Identität eines Dings bezeugen, würde das bedeuten, dass eben X oder Y ist identisch mit X, eine extrinsische Relation ausdrückt, die eben nicht intrinsisch oder rein intrinsisch determiniert ist. Die Idee ist einfach, ich hier mein Duplikat da, um zu sagen, dass sozusagen etwas eine intrinsische Eigenschaft ist, referiere ich auf die Definition, dass etwas ein Duplikat von mir ist und dass das Duplikat die Eigenschaft auch hat. Jetzt bewege ich mich in einem Kreis, weil die Definition der intrinsischen Eigenschaft referiert auf eine relationale Eigenschaft, nämlich dass etwas eine Eigenschaft auch hat, dass eben nicht ich selbst bin, weil es ein Duplikat von mir ist und nicht numerisch identisch. Ergo, hier herrscht eine extrinsische Relation, die quasi von hinten die intrinsische Definition irgendwie begründet, wenn man so will. Und ich glaube, das ist das Argument, das eben gegen diese Idee, dass Duplikate die intrinsischen Eigenschaften teilen. Lassen wir einfach die Duplikat-Idee weg, besinnen wir uns irgendwie nur darauf oder berufen wir uns nur darauf, was Zimmermann argumentiert hat, dass es einfach irrelevant ist, ob etwas existiert oder nicht existiert, sowohl zeitlich als auch räumlich für intrinsische Eigenschaften. Und ich glaube, genau das würde wahrscheinlich auf das Bewusstsein zutreffen. Gehen wir noch weiter zu aktuellen Gegenpositionen, die William Seeger auch anspricht. Sogenannter Structural Realism. Diejenigen Leute, die sich Teile des Workshops angehört haben, den ich da organisiert gehabt habe, da hat mein Kollege, der Godehard Gründruck, Professor an der Hochschule für Philosophie in München, einen Vortrag zu Structural Realism gehalten, und zwar Panpsychism as Structural Realism. Insofern nämlich Structural Realism behauptet, alles was ist, ist definiert durch seinen Platz innerhalb einer Struktur, sprich, ausschließlich in Relation zu anderen Entitäten innerhalb derselben Struktur. Es gibt keine intrinsischen Eigenschaften. Diese sozusagen Definition und diese Idee von Structural Realism kommt in Wahrheit aus der Mathematik und rührt von folgendem Problem her, das ich Ihnen auch jetzt kurz an die Tafel zeichne, um Sie wieder hoffentlich nicht mehr zu verwirren. Nehmen wir die Menge der natürlichen Zahlen. In der Mathematik hat man sich die Frage immer schon gestellt nach den Zahlen. Zahlen sind recht wichtig in der Mathematik. Ich würde sogar sagen, sind irgendwie konstitutiv für die Mathematik. Aber immer wieder ist dieses Problem aufgetaucht, was ist überhaupt eine Zahl sozusagen? Wie können wir bestimmen, wie können wir das Wesen einer Zahl sozusagen bestimmen? Leute hat es gegeben wie Platon, sogenannte Platoniker, in dem Fall in der Mathematik, die gesagt haben, Zahlen existieren. Zahlen existieren und wenn sie auch nicht hier existieren, sie existieren irgendwo in einem fernen Universum. Husserl wäre wahrscheinlich derselben Ansicht gewesen, insofern er auch in Bezug auf die Mathematik wahrscheinlich einen Idealismus vertreten hätte, den auch sonst vertreten hat, aber wurscht, in der Mathematik auch so. Ja. Andere sagen, nein, nein, Mathematik, das ist das, was wir irgendwie real, konkret irgendwie finden können. Schwierig, ich finde keine Eins, aber es ist, ja. Allenthalben, es scheint irgendwie schwierig zu sein, den Begriff der Zahl konkret zu definieren. Man hat es dennoch versucht, man hat gesagt, nehmen wir die 1 her, was ist die 1? Die 1 könnten wir definieren als quasi, in der Mengenlehre zumindest, als 1 ist die Menge der leeren Menge, sozusagen. Das wäre eine 1. Oder eine andere Definition, die sich finden lässt.
Wieso?
Die 1 ist die Menge von. Nicht nur. Es gibt noch eine Vielzahl anderer Definitionen. Stimmt das nicht? Haben Sie Vorbehalte dagegen?
Dieser Begriff, also dieses,
Structural Realism?
Ja, ja, es ist ein logischer Begriff. Ja. Und dieser Beispiel ist auch epistemologisch. Also Mathematik kann in meinem Kopf eigentlich existieren. Also Essays-Prinzip zum Beispiel. Ja.
Das würden eben manche Leute irgendwie bestreiten. Und eben gerade es ist darum gegangen, sozusagen um Frege, glaube ich, und gerade im ausgehenden 19. Jahrhundert hat man sich ziemlich intensiv mit dem Wesen der Zahl auseinandergesetzt. Ich meine, ich muss zugeben, ich bin weder ein guter Analytiker noch ein guter.
Mit Mathematik ist ja wirklich es ist problematisch, aber erst also irgendwie diese Definition, wir reden eigentlich über Definitionen, ja. Also alles was wir können definieren, ja, ist mit einer Relation. Aber wir reden nicht über Ontologie oder wie wir können etwas ja, beschreiben.
Ich glaube, dass dieser Versuch sozusagen einer Beschreibung, ich meine, wir können quasi intrinsische Qualitäten, wie können wir auf intrinsische Qualitäten referieren? Wir referieren darauf auf Äußeres, wir nehmen Farben wahr. Nichtsdestotrotz würden wir sagen, die Farbe ist eine intrinsische Eigenschaft eines Gegenstandes, ja. Dabei haben wir noch nicht behelligt sozusagen die Frage oder noch nicht aufgeworfen die Frage, ist eine Farbe sozusagen unabhängig von unserem Wahrnehmen da? Ist es quasi etwas, das am Gegenstand selbst zu finden ist? Ist etwas, das sozusagen nur innerhalb unserer Disposition im Gehirn zu finden ist? Oder ist es etwas, das sozusagen nur das Erlebnis, die Erlebnisqualität, ich glaube, das nennt man adverbialer Zugang zu dem, ich bin leider so schlecht in sowas, aber sozusagen etwas, das nur das Erlebnis ausmacht. Es ist weder am Gegenstand, es ist weder in unserem Gehirn, sondern es ist das, was sozusagen unseren Zugriff auf das Ding ausmacht. Ja? Kurzer Schwenker, ich hoffe, es ist eh noch ein bisschen Zeit, ich hoffe, ich langweile Sie da nicht so sehr. Kurze Schwenker, gute Frage, weil zum Beispiel ist es ein Problem, wenn wir sagen, nehmen wir an, Bewusstsein ist wiederum ein Argument eigentlich für den Panpsychismus, nehmen wir an, Bewusstsein ist kein intrinsisches Wesen, sondern es ist lediglich eine Eigenschaft. Wäre Bewusstsein eine Eigenschaft wie andere fundamentale Eigenschaften der Physik, Spin, Ladung, Masse etc. Wenn wir allerdings sozusagen von Eigenschaften sprechen, dann sprechen wir immer von Eigenschaften von etwas. Es muss sozusagen ich kann nur sagen, etwas eigenschaftsvoll ist zu gesagt, es gibt zwei fundamentale Eigenschaften von etwas, von einem zugrunde liegen. Wir können auf dieses zugrunde liegende immer nur über diese Eigenschaften zugreifen, nichtsdestotrotz gibt es ein zugrunde liegendes, das diese Eigenschaften in irgendeiner Form haben muss. Wenn wir Bewusstsein, ja, und in dem Fall auch Erkennen, als eine fundamentale Eigenschaft von etwas anerkennen, und im Wesentlichen ist es so, dass wir dann dieses zugrunde liegende entweder als etwas Neutrales ansehen, oder, was in den meisten gängigen Diskussionen heutzutage über den Eigenschaftsdualismus angenommen wird, das ist eine materielle Substanz. Ja. Das ist etwas Materielles oder etwas Neutrales, oder man weiß es nicht genau, jedenfalls hat es die Eigenschaft von Bewusstsein, ja, auch neben den physikalischen Eigenschaften. Gehen wir einen Schritt zurück und fragen uns erkenntnistheoretisch, wie funktioniert das jetzt? Wir haben quasi uns materielle Gegenstände mit Gehirnen und so weiter, erkennen andere Gegenstände. Und dieser Akt des Erkennens oder eben das, was diesen Akt des Erkennens Qualia auszeichnet, weil Qualia sind lediglich empirisch gegebene Sachverhalte ist wahrscheinlich zu viel gesagt, es sind empirisch gegebenes etwas, das quasi nicht weiters erklärt werden kann durch etwas Fundamentaleres. Deswegen sind Qualia fundamental. Wenn wir jetzt fragen, wo sind die Qualia in unserem Erkenntnisakt, dann kommen wir in massive Probleme. Da gibt es lustige Theorien darüber. Ja? Manche sagen, das Quale ist quasi das Rotsein eines Gegenstandes, ist am Gegenstand selber und ruft sozusagen nur eine mentale Repräsentation in mir hervor, die ebenfalls in irgendeiner Form das Rotsein verkörpern muss, nur Rotsein ist eben so eine fundamentale Qualität, dass eben dann diese Repräsentation nicht mehr funktionieren würde. Oder wir müssten sagen, das Rotsein ist quasi nicht etwas, was am Gegenstand, weil wir müssen erklären können, wie dieses Rot quasi physikalisch dort aufkreuzt, wo wir unsere Informationen sozusagen über dieses Rot verarbeiten, ja? Wenn wir das so machen. Ja? Da kommen wir in Schwierigkeiten, weil wir sagen ja gerade, Qualien sind quasi irreduzibel, jetzt müssten wir aber quasi kausal erklären, wie etwas diese Repräsentation physikalisch, kausal, wie auch immer, in unserem Gehirn hervorrufen können soll, wenn die Farbe Rot etwas, eine Eigenschaft ist, die der Gegenstand selbst hat. Ja? Drehen wir es um, die Eigenschaften der Gegenstände sind überhaupt nicht vorhanden, Eigenschaften gibt es nicht an Gegenständen, sondern das Rotsein ist eine Eigenschaft unseres Gehirns, oder das Riechen ist eine Eigenschaft unseres Gehirns. Diese Interpretation hat man dann in Folge, sozusagen in der Kritik dieser Interpretation hat man das dann die Colored Brain Theory genannt oder Stinky Brain Theory, weil sozusagen Gerüche oder Farbeindrücke und so weiter dann etwas sein müssen, die tatsächlich sozusagen in der physikalischen Komponente oder in der neutralen Komponente Gehirn zu finden wären. Ja? Wenn wir sagen, alles besteht aus derselben Substanz, dann haben wir eine Substanz, die quasi beide Eigenschaften hat, physikalische und phänomenale, und dann haben wir hier eine andere Substanz, die ebenfalls physikalische und phänomenale Eigenschaften hat. Also entweder verdoppeln sich die Eigenschaften ständig, oder wenn wir sagen müssen, etwas ruft in uns etwas hervor, was die meisten Leute versuchen zu zeigen, dann funktioniert der Eigenschaftsdualismus nicht, weil dann hätten wir hier eine Kausalverbindung, die wiederum nicht erklären kann, wie das Quali entsteht in unserem Hirn. Oder wir sagen gleich, unser Gehirn hat quasi die Farbe oder den Geruch oder was auch immer physikalisch realisiert. Auch schwierig. Und dann ist man dazu übergegangen zu sagen, es ist weder am Gegenstand noch im Gehirn, sondern es ist etwas am das Erlebnis selbst. Es ist ein Erlebnis des Gegenstandes, das quasi weder noch zu finden ist, sondern es ist quasi unser Bezug nehmen. Ich glaube, man nennt es adverbiale Qualia-Theorie oder so ähnlich. Ich weiß es nicht so genau, wie es genau heißt, aber genau, ich glaube, das ist in etwa sozusagen die Essenz der Sache. Wie sind wir drauf gekommen? Und zwar, weil Sie gesagt haben, in Wahrheit geht es um die Frage der Definition. Ja? Wir definieren hier ja auch nur Sachen und wir sagen eigentlich nichts über das intrinsische Wesen. Also, Ihre Frage war, geht diese Diskussion in Bezug auf diesen Strukturalismus tatsächlich irgendwie um intrinsische Wesen oder so? Oder was war genau Ihre Frage?
Also ich glaube, es gibt keine intrinsischen Eigenschaften, ja? Ja. Aber aus epistemologischer Perspektive doch, ja?
Eben, das ist die Frage. Das Structural Realism würde sagen, nein, es gibt sie nicht. gerade so epistemologischer
Perspektive. Ich weiß nicht, ob es ist etwas anderes außer unser Wissen.
Ja, na gut, das ist klar. Okay, Sie gehen quasi diesen kartesischen Weg. Aber den würden ja viele bezweifeln. Viele würden ja sagen, das, was Sie sozusagen als Ihr Bewusstsein und etwas Eigenständiges etc. Beschreiben, ist etwas, das ist Ihnen durch eine sprachliche Illusion vermittelt. Sie reden über sich selbst, aber in Wahrheit gibt es dieses Selbst nicht, sondern es ist quasi nur ein selbstreferenzieller Bezug innerhalb unseres Sprachverhaltens, ja, zum Beispiel. Oder Daniel Dennett würde wahrscheinlich sagen, das Bewusstsein gibt es nicht, es gibt nur die funktionalen Prozesse und es gibt sozusagen etwas innerhalb dieser funktionalen Prozesse, das so etwas wie Selbstrepräsentationen notwendig macht, und genau diese Selbstrepräsentationen sind quasi das, was Sie dann sozusagen als Ihr selbstständiges, unabhängig existierendes Bewusstsein sozusagen definieren würden. Ja. Alles sehr mehr oder weniger einleuchtende Thesen dazu, nur ich glaube, es trifft nicht den Punkt der Sache, ja. Nur mit der Intuition kommen wir sozusagen nicht weiter, deswegen strengen wir sozusagen das Intrinsic Nature Argument an. Und ich werde Ihnen gleich sagen, warum. Genau aus dem Grund, weil nämlich manche Leute sagen, es ist alles nur sozusagen relational definiert und die Urthese sozusagen dieser relationalen oder funktionalen Idee findet sich im Structural Realism, die auf die Mathematik zurückgeht, und jetzt führe ich das noch schön aus, die versucht hat, Zahlen zu definieren. Wenn wir es innerhalb mengentheoretisch versuchen, Zahlen zu definieren, ich kenne mich damit nicht aus, ja, aber dann schaut es in etwas so aus. Ja. Es gibt mehrere Definitionen für eine Zahl. Ja. Wir wollen aber exakte Definitionen haben. Ergo, was machen wir? Wir formalisieren das Ganze. Ja. Wir können nämlich nicht genau sagen, was 1 ist, aber wir können ziemlich genau seine Position innerhalb einer Struktur bestimmen. Und zwar durch verschiedenste Mittel. Insofern wird das Ganze einfach sozusagen formalisiert. Nehmen wir an, das ist sozusagen die fortschreitende Linie der natürlichen Zahlen. Die wäre 1, 2, 3, 4. Es ist aber vollkommen wurscht, dass Sie reinschreiben. Wir können x, y, z reinschreiben. Ja. Das ist a, das ist b, das ist c. Ja. Und jetzt versuchen wir sozusagen, diese Teile innerhalb dieser Struktur durch bestimmte Regeln, mengentheoretische Regeln, zu definieren. Hier lassen sich dann relativ genaue Definitionen geben. Zum Beispiel Vorgänger- und Nachfolgerrelationen. Oder a ist immer kleiner gleich b. Und so weiter. Das gilt natürlich auch für c. Oder weiters kann man sagen, a plus b ist gleich c. Ist a oder 1 oder was auch immer, über was für eine Struktur wir auch immer sprechen, jedes Moment innerhalb dieser Struktur, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, ich kenne mich nicht gut mit Mathematik aus, aber das ist die Idee, jedes Moment oder jedes Ding innerhalb dieser Struktur ist nicht durch etwas durch sich selbst Bestimmtes, sondern ist lediglich nur durch seine Position innerhalb dieser Struktur bestimmt. Ich kann sagen, was 1 ist, nur dadurch, was es für einen Platz in der Struktur einnimmt. Würde 1 den Platz von 27 einnehmen, dann hätte es eine ganz andere Definition. Und insofern könnten wir 27 1 nennen, aber das, was wir eigentlich dann mit 1 meinen, ist 27, das nämlich quasi durch die Definition oder seine Position innerhalb dieser Struktur bestimmt ist. Und diese Leute sagen nun, wir brauchen überhaupt keine intrinsischen Qualitäten. Intrinsische Qualitäten gibt es gar nicht. All das, was sozusagen ist, ist nur innerhalb, sozusagen durch seinen Moment innerhalb dieser Struktur determiniert. Ich glaube, das ist in etwa das, was Structural Realism sagt, und das ist das, was auch Sieger als Beispiel nimmt, den Graphen, wo Sie einen Punkt haben, und den Punkt auf dem Graphen, den können Sie lediglich dadurch bestimmen, indem Sie auf den ganzen Graph und die Position des Punktes auf dem Graph Bezug nehmen, innerhalb eines Koordinatensystems. Ist somit nur determiniert durch seine Gesamtstruktur. Sieger bringt aber ein Kontraargument, und das ist natürlich das, was sozusagen wichtig ist jetzt für uns, für die Idee des Panpsychismus. Er sagt, das Kontraargument von Sieger, erstens, eine intrinsische Eigenschaft von X ist eine Eigenschaft, die X auch hätte, wenn es das einzig existierende Objekt wäre. Klar, das haben wir schon gehört. Der Relationist sagt, es gibt keine intrinsischen Eigenschaften, nur relationale Eigenschaften. Aber, sagt der Sieger, wir haben die Grundintuition, wir sind uns unserer selbst bewusst, was eine intrinsische Eigenschaft ist. Und ich würde noch dazu ausführen, wenn wir uns sozusagen die Definition von intrinsischer Eigenschaft anschauen und das sozusagen mit unserem Begriff des Bewusstseins vergleichen, zumindest in Bezug auf unser bewusstes Wahrnehmen, das, was sozusagen als what it's like oder was auch immer bezeichnet wird, dann ist es genau das, was sozusagen eine intrinsische Eigenschaft ausmacht, dann erfüllt sozusagen genau das, was wir unter Bewusstsein verstehen, all die Punkte, die eine intrinsische Eigenschaft erfüllen muss. Ergo sagt er, unsere intrinsische Natur gibt es auch, wenn es sonst nichts gäbe, und somit ist der Relationismus falsch. Insofern ist der Relationismus deswegen falsch, weil es zumindest der Relationismus oder eben dieser Structural Realism angewandt auf Makroobjekte bedeutet ja nichts anderes, als dass sagt, all das, was tatsächlich existiert, ist nur innerhalb sozusagen seiner Position der Struktur irgendwie, nur durch seine Position innerhalb der Struktur bestimmt. Aber es gibt etwas, das nicht allein durch seine Position in der Struktur bestimmt ist. Ergo muss der Structural Realism als eine umfassende Theorie dessen, was ist, falsch sein. Ergo, es gibt intrinsische Eigenschaften. Ich weiß nicht, ob dieses Argument jetzt sozusagen gültig ist, und ich würde das gerne diskutieren, aber ich halte es irgendwie für gut und ich halte es auch für kräftig, und ich finde, methodische Argumente sind immer bessere Argumente als ontologische Argumente, weil Ontologie ist viel, Ontologie ist Spiel, sozusagen jeder kann ontologisch alles behaupten, ich kann auch behaupten, sie alles sind quasi nur Illusionen von mir. Die Frage ist quasi, wie ich meine Position sozusagen dann auch erkenntnistheoretisch und in der philosophischen Analyse verteidigen kann. Insofern Royce zum Beispiel, ein amerikanischer Idealist, großer amerikanischer Idealist, den ich irgendwie gern habe, hat einmal eben gesagt, ein Zitat, Ontology is all play, Philosophical Analysis is the minor digging for gold, also sprich, jeder kann alles behaupten, aber wenn es quasi ums Eingemachte geht, dann sollte man sich sozusagen darum machen, erkenntnistheoretische und methodologische Begründungen für das zu finden, was man irgendwie behauptet. Und das ist oft sehr, sehr schwer. Wir kommen nochmals zu diesem Argument, Text der nächsten Stunde gibt es keinen, das war eben der besprochene. Ich werde nichtsdestotrotz nächste Stunde, das sage ich Ihnen schon jetzt, obwohl wir jetzt nachher vielleicht noch diskutieren, sofern Sie Lust haben oder Fragen haben zu meiner Vorstellung da. Ich werde Ihnen versuchen, ich habe Ihnen schon angekündigt, etwas vorzustellen, wo ich mir denke, wenn es darum geht, das Kombinationsproblem zu lösen und zu zeigen, dass der Panpsychismus wahr ist, dann muss ich, glaube ich, sozusagen einen Spatenstich tiefer graben. Und wenn Strawson gesagt hat, Physicalism entails Panpsychism, dann würde ich wahrscheinlich behaupten, Panpsychism entails Idealism, zumindest wenn er kohärent sein will und insofern eben die immanenten Probleme dieser Theorie vermeiden will. Der Witz an der Sache ist, wiederum Nägel ist da recht gut, die Prämissen sprechen für den Panpsychismus, der Panpsychismus in sich selbst ist aber irgendwie, hat Inkohärenzen und vor allem das Combination Problem ist ein ziemlich großes Problem, vor allem er sehr kontraintuitiv ist. Und was ist der wesentliche nächste Schritt? Wenn die Prämissen des Panpsychismus wahr sind, aber er interne Kohärenzen hat, müssen wir weitere Prämissen sozusagen finden, die es uns möglich machen, die internen Probleme zu lösen, um den Panpsychismus dann als eine kohärente Theorie zu erweisen. Aber wenn wir das versuchen, dann würde ich sagen, sind wir notwendigerweise gezwungen, uns auf eine viel, 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 viel radikalere Position zurückzuziehen, die nichtsdestoweniger sehr, sehr fraglich ist, wo ich aber trotzdem glaube, dass man in der Diskussion gute Argumente auch dafür finden kann. Zumindest kann man Argumente gegen Gegenargumente finden. Und das versuche ich Ihnen nächste Woche vorzustellen. Ich sage Ihnen gleich, die Folien, die ich Ihnen da präsentieren werde, die werden Sie vorher nicht sehen können, weil das, und sie werden auch auf Englisch sein, weil das etwas ist, das ich schon mal vorgestellt habe und jetzt in Australien nochmal vorstellen werde. Da hat man immer den Exotenbonus, da kommt man aus Austria und Austria klingt eh fast so wie Australien, und dass die Leute irgendwie anders ausschauen und weniger locker sind wie die Australier, die in der Regel eigentlich sehr nett sind. Und insofern spiele ich dort sozusagen mit dem Exotenbonus und dadurch, dass das alles dort Analytiker sind, habe ich mir gedacht, dann werfe ich ihnen was vor die Füße, wo sie nur so mit den Ohren schlackern werden. Und genau, das ist ein sozusagen Vortrag. Und ich würde mich freuen, wenn wir das, was ich Ihnen nächste Woche vorstelle, ich werde auf Deutsch sprechen, aber es wird auf Englisch die Folien sein, also ich hoffe, das ist irgendwie miteinander kompatibel. Würde es mich freuen, wenn ich mit Ihnen das irgendwie ein bisschen sozusagen in einem Streitgespräch diskutieren könnte, weil dann gibt es mir zumindest schon ein bisschen einen Vorgeschmack darauf, was mich dann in Australien erwartet. Und ich glaube, der Kollege im Gelbenreiber, der ist, glaube ich, ein guter Kandidat für so ein Gespräch. Da freue ich mich schon drauf. Also wie gesagt, werde ich Ihnen ein bisschen was von meiner eigenen Meinung preisgeben. Was ich hier schon im Laufe dieses Semesters zur Genüge getan habe, das wird der Abschluss sein, dieses Seminars. Gehen wir nochmal zurück zu Sieger. Welche Fragen haben Sie sozusagen bezüglich des Siegertexts oder ist Ihnen das klar, wie intrinsisch oder wie ich Ihnen das jetzt vorgestellt habe? Bitte. Ja. Ich glaube, es ist alles nicht so klar und man kann alles irgendwie zu finden. Sehr, sehr guter Einwand, ein Einwand, den ich versuchen werde, auch nächste Woche zu diskutieren. Sie haben vollkommen recht, ich glaube, also ich wieder mal vorwegnehmen, ich glaube, Bewusstsein erschöpft sich nicht darin, erschöpft sich weder darin, funktionale Aufgaben zu übernehmen, es erschöpft sich aber auch nicht darin, was sozusagen als das Hard-Problem definiert wurde und worüber wir zumeist geredet haben, nämlich, dass es sich irgendwie anfühlt, in einem bestimmten Bewusstseinszustand zu sein oder nicht, sondern ich glaube, dass Bewusstsein noch weitere ganz, ganz fundamentale intrinsische Eigenschaften hat, die ebenfalls genauso fundamental sind wie diese Erlebnisperspektive, nämlich Intentionalität einerseits und andererseits eben diese Selbstbezüglichkeit oder diese Selbstgegebenheit von Erlebnissen. Ja. Das wird nämlich meistens unter den Tisch, das lässt man nämlich leicht mal unter den Tisch fallen, wenn man sagt, es geht quasi eigentlich nur um Qualia. Ja. Aber wenn man sich genau anschaut, wie Qualia irgendwie definiert sind, dann spricht man da immer implizit und unausdrücklich von einem Bezug auf ein Subjekt und das ist genau das, was irgendwie das Combination-Problem ja eigentlich auch ausmacht. Das, was Kopf mit seinem im Prinzip No Subject Summing irgendwie zum Ausdruck gebracht hat. Wenn wir von etwas, wenn wir sagen, wir erleben etwas, dann ist das immer in Bezug auf eben diese fundamentale Erste-Person-Perspektive, auf die Gegebenheit, zumindest für etwas irgendwie, ist der, spielt der immer mit. Und es ist auch immer die Gegebenheit von etwas. Ich glaube, selbst sozusagen, man könnte es sogar behaupten, selbst Erlebniskonte, also sozusagen Erlebnisqualität ist ein phänomenaler ein phänomenaler Inhalt in irgendeiner Form, ja? Den es auch wiederum nur innerhalb sozusagen dieser intentionalen Struktur vom Bewusstsein gibt. Wissen Sie, was mit Intentionalität gemeint ist? Also quasi ganz kurz, geht irgendwie zurück auf Transbrentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt heißt das Buch, ausgehend des 19. Jahrhunderts, war ein Lehrer von Husserl, auf den Husserl dann seine Ideen aufgebaut hat. Brentano greift zurück auf sozusagen dieses, den Begriff der Intentionalität, wie er im Mittelalter gebraucht wurde, als sozusagen, eine Bezüglichkeit und baut das quasi aus im Sinne einer fundamentalen Bewusstseinseigenschaft. Er sagt nämlich, oder versucht in seinem Buch zu zeigen, eben diese Psychologie vom empirischen Standpunkt, Band 1, dass Bewusstsein notwendig in Bezug zu Objekten steht. Bewusstsein ist nicht etwas, das unabhängig sozusagen von Objektinhalt irgendwie existieren kann. Es kann also quasi kein reines Ich existieren, in dem Sinne würde Brentano sagen, sondern dieses Ich existiert nur in Bezug auf Objekte. In Wahrheit könnte man sagen, Kant hat Ähnliches formuliert. Ja. Nichtsdestotrotz geht eben gerade dieser Begriff der Intentionalität auf Brentano zurück und Husserl hat das aufgegriffen. Jetzt komme ich zu Ihnen. Der Witz an der Sache ist, sind Bewusstseinsinhalte extrinsische Eigenschaften? Ich werde nächstes Mal die Ideen mitbringen und werden kurz das von Husserl irgendwie vorlesen. Husserls Idee ist, dass wir sozusagen, dass wir nichts verlieren würden, auch wenn die Welt sozusagen untergehen würde in dem Moment. Unser Bewusstseinsresiduum, das, was wir sozusagen präsent haben, wäre dadurch überhaupt nicht tangiert. Das ist ein Gedankenexperiment. Wir können jetzt natürlich sagen, okay, dann wären Sie alle nicht mehr da und so weiter. Das impliziert aber nicht notwendigerweise, dass das, was ich als bewusst habe, sozusagen auch verloren geht. Mein Bewusstsein ist quasi steht nicht in keinster Weise in einer notwendigen Relation zu das, was wir Außenwelt nennen. Ja. Die Idee ist quasi die, dass wir eine Außenwelt nur über unseren Bezug sozusagen vom Bewusstsein gegeben haben. Ergo können wir über die Existenz einer Außenwelt überhaupt nichts sagen, wir können nur lediglich etwas sagen, wie Außenwelt, vermeintliche Außenwelt für uns erscheint. Deswegen kommt Husserl zu der Idee, dass die Seinssetzungen auch durchaus passieren könnten, wenn überhaupt nichts da wäre. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Halluzination, Sie sind davon überzeugt, dass etwas da ist, obwohl es in Wahrheit gar nicht da ist. Nichtsdestotrotz existiert sozusagen dieser Bewusstseinsinhalt von, ich sage jetzt mal, einem Einhorn. Nichtsdestotrotz, auch wenn gar kein Einhorn existiert und jemals existiert hat, noch jemals existieren wird. Insofern würde ich anzweifeln, dass mit dem Argument oder mit der Idee der Intentionalität gleichzeitig eine extrinsische Eigenschaft vom Bewusstsein verbunden ist. Verstehen Sie, was ich meine? Mich würde interessieren, was Sie dazu zu sagen hätten oder so. Oder mir geht es genau um diese Fragen. Ja? Ich werde Ihnen das nächste Woche so vorstellen, ich werde Ihnen sagen, Bewusstsein hat für mich nicht nur Erlebnisqualität, sondern es hat auch noch andere Eigenschaften, weil ich glaube, Bewusstsein ist notwendigerweise Bewusstsein von etwas, Bewusstsein von Objekten, ja? Oder von vermeintlichen Objekten. Wir stehen sozusagen, es gibt unser Selbst sozusagen nicht rein für sich, sondern da ist immer etwas für und wieder wir sind sozusagen. Das ist eine Idee, die auf Schelling und auf Fichte zurückgeht, dass sozusagen Selbsthabe etwas ist, die notwendig in Relation zu etwas ist, das man nicht selbst ist. Denn Selbstsein bedeutet sich unterscheiden von anderen. Ergo, ich muss Bewusstsein sage ich jetzt mal, machen wir das Gedankenexperiment, angenommen, es ist tatsächlich so, wie Husserl sagt, es gibt quasi nur die Bewusstseinssphäre, nichtsdestotrotz haben wir in der Bewusstseinssphäre etwas präsent, das nicht wir selbst sind. Wir verwechseln uns sozusagen nicht mit dem Objekt. Das ist der Witz an der Sache. Und um uns selbst sozusagen bewusst zu sein, ein Argument, eigentlich das auf Kant zurückgeht, unterscheiden wir uns sozusagen von den Erscheinungen, die für uns sind, sonst könnte nämlich gar nichts für uns sein. Der Witz an der Sache ist, dass wir deswegen nicht den Begriff des Bewusstseins aufgeben müssen. Wir müssen ihn sozusagen nur tiefer fassen. Sprich, Bewusstsein ist als etwas zu verstehen, das zwei Pole einander in Relation setzt. Sprich, nach Husserl, wenn wir das irgendwie weiterverfolgen, meine Husserl-Kenntnisse sind sehr vage, ich sage Ihnen das jetzt dazu, ja, ist es so, dass sowohl das Subjekt als auch das Objekt eines intentionalen Zustandes, als die zwei Pole eines intentionalen Zustandes, sozusagen nur innerhalb dieses Zustandes konstituiert werden. Sie sind nicht füreinander. Es gibt nicht, das ist der Witz an der Sache von Intentionalität, es gibt nicht das Subjekt, das jetzt irgendwie einen Strahl hat und auf ein Objekt geht und dann greift es dieses Objekt und zieht es irgendwie in sein Bewusstsein rein. Sondern Bewusstsein als notwendig intentional zu verstehen, bedeutet, dass mir etwas nur präsent ist, weil schon immer dieser Bezug herrscht. Weil mir schon immer in irgendeiner Form etwas gegeben ist. Dadurch kann ich mich auch als ich oder als mich selbst erfassen, im Gegensatz zu Ihnen, im Gegensatz zu dem Objekt. Ich verwechsel mich weder mit Ihnen noch mit dem Objekt. Ergo, wenn man sozusagen diese Schraube sozusagen weiterdreht, dann ist Bewusstsein etwas viel Fundamentaleres. Dann ist Intentionalität etwas, dann ist die Grundstruktur, die intentionale Grundstruktur unseres Verhaltens zur Welt etwas viel Fundamentaleres, als wenn wir das so verstehen, dass es da ein Subjekt gibt und da gibt es ein Objekt und das greift da irgendwie zu oder holt sich irgendetwas rein. Ich glaube, das ist sozusagen der Witz dieser Idee. Deswegen kommt der Husserl dazu, in seinen jetzt später veröffentlichten, ich glaube von 2001 oder 2002, sind jetzt so Manuskripte herausgegeben worden, die heißen Transzendentaler Idealismus, und Husserl selbst hat sich, glaube ich, nie so richtig als Idealisten irgendwie bezeichnet, weil er immer versucht hat, sozusagen strenge Wissenschaft zu betreiben. Und nichtsdestotrotz kommt er immer mehr sozusagen in diese Richtung, dass er sagt, Bewusstsein ist tatsächlich das Fundamentale, das, was alle Korrelate irgendwie erst überhaupt möglich macht. Jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet, aber ich glaube eben, dass man mit dem Argument Intentionalität, Bewusstsein ist intentional, ergo es muss sozusagen etwas Extrinsisches sein oder es kann auch extrinsisch definiert werden, hält nicht notwendig, wenn man Intentionalität oder den Begriff der Intentionalität zumindest im Anschluss an manche Leute irgendwie modifiziert. Eben weil ich mit Brentano angefangen habe, für Brentano war es auch so, dass es nicht, dass Intentionalität nicht notwendig mit der Existenz eines Objekts verknüpft war, und zwar Existenz eines Objekts im Sinne von Existenz in einer unabhängigen, von mir quasi nicht bedachten Sphäre. Weil er sagt, ich muss mir die Formulierung aussuchen, ich kann auch etwas präsent haben, das sozusagen keine Entsprechung in der Wirklichkeit hat und trotzdem wäre mein Bewusstsein trotzdem ein intentionales. Wenn ich mich auf Richards Wohnung beziehe, ein Freund von mir heißt Richard, ich beziehe mich auf Richards Wohnung, ich habe diese Wohnung selbst nicht präsent, ich habe diese Wohnung auch nicht gesehen, aber ich beziehe mich trotzdem auf Richards Wohnung. Das ist ein intentionaler Bezug, der sozusagen nicht voraussetzt, dass es tatsächlich ein reelles Objekt geben muss, das sozusagen da existiert, auf das ich mich da beziehe und das dann in irgendeiner Form in mein phänomenologisches oder Bewusstseinsresiduum reingezogen wird. Sondern dieser Bezug selbst schon ist quasi das Fundamentale, dass mir dieses Richards Wohnung als einen Sachverhalt irgendwie gegeben ist. Das ist jetzt sehr spekulativ, aber ich werde darüber noch nachdenken. Aber ich glaube, dass irgendwie das eben das nicht notwendig, dass eben das Argument von Intentionalität nicht notwendig quasi bedeutet, dass Bewusstsein extrinsisch definiert ist. Denn Sie könnten sich quasi auch auf das Schwein neben Ihnen 3 Meter beziehen, auch wenn dieses Schwein nicht existieren würde, auch wenn dieses Schwein nie existiert hätte und auch nie existieren wird. Sie können sich auf dieses Schwein auch beziehen, ja, genau. Und Sie können sich auch darauf beziehen, wenn es da ist. Also es ist quasi. Und trotzdem, ich glaube, der Kollege wird trotzdem sagen, irgendwo besteht da sozusagen eine Notwendigkeit. Der Witz an der Sache ist ja, wenn wir uns auf Gegenstände beziehen, dann ist das quasi keine Beliebigkeit, sondern dann besteht eine Notwendigkeit. Sonst würde es ja so sein, dass quasi alles den Bach hinuntergeht. Ich meine, ich könnte mich quasi, es gäbe keine Evidenzen mehr. Ich könnte mich darauf nicht verlassen, dass das, was ich wahrnehme, auch tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Aber ist das tatsächlich ein Argument? Können wir quasi feststellen, dass das, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstimmt? Können wir so einen Standpunkt einnehmen? Das ist die Frage. Ich glaube, ich würde mit Nägel sagen, es gibt keinen View from Nowhere. Unser Weltzugang ist de facto perspektivisch bestimmt, ist intentional, ist immer qualitativ und diesen View from Nowhere sozusagen, dass ich irgendwo außerhalb treten kann, sozusagen McDowell zum Beispiel, ein anderer, der auch aus der analytischen Tradition kommt eigentlich ein bisschen, aber und also viel auch Hegel gemacht hat, darauf hingewiesen, wir können quasi nicht von außen an diese Struktur herantreten und dann beäugen, wie wir quasi da auf die Objekte zugreifen. Dieser Schritt sozusagen nach außen, dieser Schritt nach das quasi das zu beobachten, wie es ist und wie es funktioniert, das ist uns eben nicht möglich. Wir können quasi aus dieser Perspektive nicht heraustreten. Unser Zugang zur Welt ist de facto nicht drittpersonal, sondern erstpersonal. Alles, was wir drittpersonal quasi über Dinge sagen können, sind eben relationale Sachen und nichts, was die intrinsische Qualität irgendwie tankiert. Bitte.
Ich glaube, man kann eigentlich deutlich einfacher argumentieren gegen dieses, das Bewusstsein extrinsisch wäre, wenn man mit Intention, also mit Intentionalität vorgeht, wenn man einfach sagt, Bewusstsein kann sich auch selbst Objekt sein. Und wenn wir dann schauen, wie wir intrinsische Eigenschaften definieren, dass das unabhängig sein muss von allen anderen, und wir haben, dass es auch nur auf sich selbst auch beziehen kann, dann können wir es in so eine mögliche Welt bieten, wo nur das bewusste Objekt selbst da ist, das sich nur auf sich selbst bezieht, und damit ist es sofort intrinsisch.
Genau.
Ich glaube, das wäre wesentlich einfacher.
Ja, Selbstreferenzialität, wobei eben da würden ja, das Problem an diesem, das habe ich mir auch schon durchüberlegt, sozusagen habe ich mir auch gedacht, die Australier, denen komme ich jetzt quasi mit der Selbstreferenzialität des Bewusstseins, Witz an der Sache ist, viele haben sehr ausgetüftelte Theorien zur Idee von Selbstbezüglichkeit. Ja. Nicht all die Leute, mit denen wir uns manchmal streiten über philosophische Themen, sind quasi sozusagen kontinental gebildet worden oder sind sozusagen durch die kontinentale Schule, philosophische Schule gegangen und haben, keine Ahnung, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Husserl und so weiter gelesen, sondern sind quasi Analytiker, die halt sich maximal ein bisschen mit Wittgenstein beschäftigt haben und alles gut, ja, und sich ansonsten irgendwie Carnap und Logik und so weiter, was auch eben Wiener, klar, auch kontinentale Philosophie in Wahrheit, aber trotzdem, das ist ein wesentlich anderer Zugang zu der Sache. Oder teilweise haben sie sozusagen überhaupt einen viel funktionaleren Zugang sozusagen zu diesen Phänomenen. Und es gibt ja einige, die sagen, Selbstbewusstsein gibt es in dem Sinne gar nicht. Ja. Selbstbewusstsein ist lediglich ein funktionaler Zugriff. Das ist eine higher order representation von unseren Wahrnehmungen. Wir verarbeiten sensomotorisch irgendwie Daten und wir haben eine interne Struktur sozusagen, ein Selbstmodell, das gebildet wird. Das kann jeder Computer bilden. Jeder Computer kann quasi intern auf seine eigenen Zustände zugreifen und diese Zustände nochmals nach verschiedensten Parametern bearbeiten. Und da gibt es Leute, die einfach sagen, Bewusstsein hat irgendwann im Laufe der Evolution ein Selbstmodell ausgebildet, aus dem Grund, weil es uns einen Selektionsvorteil bringt. Und insofern sagen die, diese Bezüglichkeit sozusagen auf sich selbst, ja, ist etwas, das nicht dem Bewusstsein immanent ist, sondern das ist eine Relation, die es sehr wohl zu seinem biologisch-organischen Körper hat. Und insofern ist es mehr oder weniger auch eine extrinsische Relation. Die verstehen sozusagen Bewusstsein als nicht immanent selbstreflexiv oder die sind vielleicht auch nicht mit der Argumentation gegen relationale Bewusstseinsmodelle, Selbstbewusstseinsmodelle irgendwie ausgestattet und deswegen, also wenn Sie mir das Argument sagen würden, dann würde ich sagen, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube nur, dass man da vorsichtiger sein muss, wenn man mit anderen Leuten redet, weil da müsste man ihnen sozusagen diese gesamte Debatte oder diesen ganz gesamten sozusagen, diese gesamte Idee erklären, warum Bewusstsein, Selbstbewusstsein nicht ein Akt des Bezugnehmens auf sich selbst ist, sondern dass dieser Akt des Bezugnehmens auf sich selbst etwas ist, das eigentlich etwas, eine Bedingung der Möglichkeit in einer intrinsischen Eigenschaft hat. Verstehen Sie, was ich meine?
Oder ja, ist das ich nicht sicher bin, ob jemand, der gleichzeitig mit Intentionalität des Bewusstseins argumentiert, dann auch auf dieser Schiene zurückgehen würde, weil das ja...
Oh ja, das glaube ich schon, also zumindest sozusagen in der also wenn jemand den Begriff der Intentionalität gebraucht, dann muss er ihn in jedem Fall in einer von den Weisen gebrauchen, wie entweder Brentano oder Husserl ihn gebraucht hat.
Ja, das ist ja das Problem, wenn jemand sich da auf Brentano und Husserl beruft, Dann ist er schon im kontinentalen Kontext drin.
Okay, verstehe, alles klar. Sie meinen jetzt natürlich
so. Also jemand, der rein vom analytischen Kontext kommt, der wird wahrscheinlich das Ursprungsargument so nicht bringen. Mhm. Und jemand, der das Ursprungsargument so bringt, könnte man so entgegnen.
Mein Gegenargument wäre dann sozusagen, dass diese Form von Intentionalität, die diese Leute dann vorschlagen würden, also jetzt wenn ich in der Diskussion stehen würde und sagen würde, das sagt, na, aber Intentionalität, das ist quasi das Bezugnehmen eines Subjekts auf etwas Äußeres und das ist, kann man kausal erklären und auch sozusagen die Bezugnahme auf das eigene Bewusstsein als ein Residuum oder wie Sie das jetzt sozusagen bezeichnen, als was schon besagen würde, dass Bewusstsein eine intrinsische Eigenschaft ist, hat zur Voraussetzung, dass das quasi lediglich eine höherstufige Repräsentation meiner selbst ist und das ist eine extrinsische Bezugnahme auf mein bioorganisches, was auch immer, interagieren mit der Welt, dann würde ich ihm wahrscheinlich sozusagen als Gegenargument sagen, sprich, entweder er leugnet die Fundamentalität von Bewusstsein, wenn er es nicht leugnet, dann kommt er genau in diese Schwierigkeiten, die ich versucht habe zu beschreiben mit dem Eigenschaftsdualismus, weil dann muss er ja sagen, es gibt etwas, das in irgendeiner Form was irgendwie in einer Form fundamental ist, was aber sagen würde, dass die physikalischen und so weiter Eigenschaften genauso fundamental sind, und dann müsste man zeigen, wie diese beiden Eigenschaften zusammenhängen, nämlich in Bezug gerade auf dieses Qualia-Argument. Und dann kommt irgendwie in Schwierigkeiten, und dann würde ich sagen, okay, das würde mich dazu bringen, zu sagen, dass Bewusstsein etwas Fundamentaleres ist als eine Eigenschaft, insofern es die Bedingung der Möglichkeit ist, um sozusagen transzendentale Argumente als die Bedingung der Möglichkeit von Argumente. Wenn man es so versteht, dann würde ich sagen, die Bedingung der Möglichkeit der Bezugnahme auf eine Eigenschaft setzt immer schon Bewusstsein voraus. Das ist aber wahrscheinlich ein schlechtes Argument, oder? Würde man wahrscheinlich auch nicht glauben. Sie hätten noch eine Frage gehabt, oder? Oder? Nein, der
ja. Ich habe nur überlegt, wenn Sie das Experiment von Husserl, wenn alles unterginge, wenn man das, also das ist meiner Meinung nach auch so hinführt, wenn man davon ausgeht, dass es schon eine Welt gab, die dann untergeht und nur das Bewusstsein überbleibt, dann hat man sozusagen die Erinnerungen als Bewusstseinsinhalte. Aber wenn man sich das überlegt, wie das wäre, ein Bewusstsein, das kreiert wird im absoluten Nichts und das eben Nichts, dann frage ich mich auch, wo da irgendwo sozusagen ein Inhalt sein könnte oder wie das Bewusstsein sein könnte. Also nicht einmal Mathematik gäbe, weil es nicht einmal irgendwo eine Zahl ableiten könnte, wenn es nichts gäbe, außer das eigene Bewusstsein.
Ja, darum sage ich, ich glaube, Bewusstsein ist notwendig. Ja, ich glaube, insofern ist Bewusstsein immer notwendig mit Inhalt verknüpft. Ich glaube nicht, dass dieser Inhalt des Bewusstseins notwendig mit der Annahme einer außerhalb von uns existierenden, unabhängig existierenden Welt zusammenhängt. Bitte.
Da muss man dann vielleicht immer noch fragen, warum es dann Bewusstsein gibt. Wenn es nur Bewusstsein gäbe, warum gibt es dann Bewusstsein? Stell dir mal vor, weil es eben äußere Dinge gibt, die von sich selber wissen können. Oder die eben eine intrinsische Eigenschaft haben, wenn sie nicht von sich selber wissen können, wenn sie kein Bewusstsein haben. Mhm.
Das würde voraussetzen, dass Sie es als eine Notwendigkeit ansehen, dass die Dinge von sich selber wissen müssen.
Ein Mensch weiß von sich selber, weil er bekanntlicherweise ein Ich-Bewusstsein hat.
Weil er bekanntlich was?
Ein Ich-Bewusstsein hat. Also Dinge müssen nicht von sich selber wissen, aber wenn sie eine intrinsische Eigenschaft haben, dann ist das auch eine Innerlichkeit. Mhm.
Naja, der Witz an der Sache, glaube ich, ist, wenn man das jetzt auf alle Fälle, ja, also sagen wir mal, Sie sagen, warum sollten Dinge eine intrinsische Eigenschaft haben, weil es ist ja nicht notwendig für die Dinge von sich selbst zu wissen.
Nein, ich sage das nicht. Ich sage nur,
dann habe ich es nicht ganz verstanden.
Ich sage nur, warum dass es nur Bewusstsein geben sollte, wenn es nichts gäbe, das Bewusstsein hätte.
Bewusstsein ist für sich selbst genügsam, irgendwie, denke ich, irgendwie ist. Ich weiß nicht, was bräuchte ich, was bräuchten Sie sozusagen noch zusätzlich zu Ihrem Bewusstsein von der Welt? Muss es da noch irgendetwas Zusätzliches geben, um dieses Bewusstsein zu haben? Angenommen, gehen Sie nochmal das Argument, also gehen Sie nochmal das Experiment, der Gedanke, dass es außer, es gibt nur Ihr Bewusstsein. Nehmen wir an, auch da, all das, was ich sage, ist quasi nur Ihr Bewusstsein sozusagen von dem, was ich sage, und genau. Was bräuchten Sie sozusagen noch zusätzlich, wenn sonst nichts existieren würde? Ich meine, eben, der Witz an der Sache ist, es ändert sich nichts. Es existiert trotzdem alles weiter. Auch wenn das vermeintlich alles außerhalb Ihres Bewusstseins untergehen würde, würde trotzdem noch Ihr Bewusstsein von all dem überbleiben. Angenommen, es könnte sich sozusagen, angenommen, das ist sogar so organisiert wie eine Matrix, dass sich da ständig irgendwie was verändert und sich sozusagen ständig selbst organisiert und da auch ständig irgendwie was Neues kommt, was vielleicht aus Altem gespeist ist, was ja bei uns auch der Fall ist, was aber trotzdem in irgendeiner Form für Sie den Eindruck erweckt, dass etwas Neues passiert oder so, ja, oder dass da etwas kontinuierlich sich entwickelt oder so, ja. All das ist möglich. Und es würde sich sozusagen mit dem Gedankenexperiment, dass nichts anderes da wäre, nichts ändern. Es würde alles ganz genau gleich weitergehen. Und ich glaube, das ist auch der Witz an der Sache, wenn von der Überlegung von Husserl, was ich gebracht habe. Und das ist auch das, worauf Sie jetzt sozusagen angesprochen haben, wo aber, glaube ich, eben sozusagen die Idee von Husserl ein bisschen eine andere ist. Ja? Ich meine, es muss nicht jeder die Ideen von Husserl jetzt da sozusagen als für gut befinden oder so. Nur ein maßgeblicher Punkt ist jedenfalls der, das Prinzip der phänomenologischen Reduktion ist nicht, dass ich mich auf etwas beschränke, was nur mir ist, sozusagen, es ist keine Selbstbeschau, sondern der Witz an der Sache ist, dass wir uns inne werden oder dass wir uns dessen bewusst werden, dass selbst, dass es quasi keinen Unterschied machen würde, wenn wir sagen würden, unser Bewusstsein von den Dingen und die Dinge, wie sie an sich selbst sind, streichen wir die Dinge, wie sie an sich selbst sind, weg. Es würde übrig bleiben, unser Bewusstsein von den Dingen, und der Witz an der Sache ist, es würde sich nichts ändern. Gar nichts.
Ja, dann wird das dann ein Totschlagargument. Dann kann man gar nichts reingeben. Wenn man immer nur auf die Intentionalität verweist und das alles auch nur Bewusstsein sein könnte, dann.
Ja, eben.
Was soll man dem noch entgegnen?
Ich meine, ja, im Prinzip finde ich Totschlagargumente eh immer gut. Aber nein, das war jetzt ein Scherz. Ja. In Wahrheit haben Sie vollkommen recht. Ja, das Problem ist halt, und das würde ich eben gern, da würde ich gerne irgendwie was anderes finden, ein anderes Argument, wie man das erklären kann, ohne dass man sagt, okay, Sie haben jetzt quasi gesagt, das ist so, deswegen ist so. Das ist genau das, was ich jetzt gemeint habe mit Rawls. Ich werde das Zitat nichts mehr mitbringen. Ontology is all play, philosophical analysis is the minor digging for gold. Das ist irgendwie genau das, wo ich mir denke, natürlich eh klar, ich kann alles behaupten. Ich kann sagen, alles besteht aus Bewusstsein. Und Sie können sagen, ich glaube es oder ich glaube es nicht. Der Witz an der Sache ist, ich müsste Ihnen erklären, wie das funktioniert und was für einen Vorteil es bietet und wie sozusagen es denkbar wäre, dass tatsächlich alles Bewusstsein wäre. Was für einen Erklärungsvorteil hätte es? Man könnte zum Beispiel mit Ockham kommen und sagen, wir bräuchten weniger ontologische Zusatzannahmen. Es gibt nur das Bewusstsein und das Erfahren von den Dingen. Wenn ich sage, ich habe Bewusstsein und das Erfahren von den Dingen und daneben habe ich noch die wirklichen Dinge, wie sie existieren, dann würde Ockham sagen wahrscheinlich, wozu? Dann nehmen wir doch einfach die einfache Theorie und nehmen die Zusatzannahme, dass etwas auch unabhängig von unserem Erfahren existiert, streichen wir das weg, weil das brauchen wir nicht. Das ist unnötig ontologischer Ballast, weil wir müssen erklären, wie das Äußere ins Innere kommt und wir müssen erklären, wie das Innere aufs Äußere wirkt und so weiter. Und wenn es aber de facto sozusagen epistemologisch keinen anderen Zugang zur Welt gibt, außer diesen Erstpersonalen und wir uns sozusagen aus dieser Perspektive nicht auswinden können, dann würde ich sagen, spricht es mehr dafür als fürs andere. Außer man entwickelt natürlich ein gefinkeltes Argument, das bezeugt, dass Bewusstsein überhaupt nicht existent ist, sondern dass das alles nur eine Einbildung ist. Aber ich glaube, das wird irgendwie schwer sein. Aber vielleicht gibt es das ja auch. Bitte.
Ja, ich bin vielleicht noch Russell.
Oh, jetzt ist
schon. Weil Russell versucht das ja auch wirklich zu zeigen, wie man aus Wahrnehmung für eigentlich sind, dann auch die Gegenstände logisch konstruiert oder so. Also, deswegen gibt es ja auch ziemlich viele Neo-Russellianer, die in diese Richtung gehen. Mhm, so, ich meine, er macht das auf neutralen Monismus, aber
ja.
Im Grunde.
Ja, ich meine, das Argument, das werde ich nächste Woche auch ein bisschen so präsentieren, das ist die Idee, wie wir in gewisser Weise wissenschaftliche Konzepte, Begriffe und Systeme entwickeln, dass wir mehr oder weniger in gewisser Weise entweder abstraktiv arbeiten oder theoretisch arbeiten und dann versuchen, diese Systeme auf Wahrnehmungsdaten zu applizieren und zu versuchen, ob das passt sozusagen. Insofern ist die Gewinnung immer in irgendeiner Form mit einer Abstraktionsleistung einerseits verbunden und andererseits natürlich auch mit der Grundannahme, dass es überhaupt etwas gibt, auf das ich das applizieren kann. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, da bewegt sich sozusagen die Wissenschaftstheorie jetzt bald auf mal sehr glattes Eis und es wird noch wahrscheinlich streitbar werden, wenn wir quasi auf Entitäten, theoretische Entitäten stoßen, wo Leute sagen, die muss es geben, die müssen wir als existent setzen, um innerhalb einer Theorie, ich sage jetzt mal, vielleicht der Quantenmechanik oder der Physik oder was auch immer, eine Theorie über alles, egal, die müssen wir setzen, um etwas erklärbar zu machen. Ein Stichwort wäre Strings, die aber per Definitionen empirisch nicht mehr beobachtbar sind. Wir hätten quasi, die Wissenschaft baut darauf aus, oder die Härte einer Wissenschaft baut darauf aus, dass Theorien experimentell in verschiedensten Arten und Weisen überprüft werden können. Wenn eine solche Überprüfung empirisch nicht mehr möglich ist, dann kommt man auf ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Die Frage ist halt irgendwie, um es jetzt abzuschließen, bedeutet es, dass diese theoretischen Entitäten nicht existieren oder bedeutet es lediglich, dass wir uns sozusagen von dem Paradigma irgendwie des Experiments irgendwie verabschieden müssen und vielleicht auf eine andere Form von Wissenschaftstheorie zurückgreifen müssen oder eine neue entwickeln müssen? sozusagen das jetzt zum Abschluss. Aber Sie werden auch sehen, was ich in den nächsten Mal präsentieren werde, da werden Sie vielleicht schmunzeln und lachen, und ich freue mich schon, wenn wir dann darüber diskutieren können.